Da gibt es viele Studien über die letzten Jahrzehnte in unterschiedlichen Kontinenten, die eigentlich immer das Gleiche zeigen, dass beim initialen Arztkontakt der Patient zwischen 17, 12 oder auch schon mal nach 8 Sekunden unterbrochen wird und dann teilweise auch gar nicht dazu kommt, das ursprüngliche Anliegen, weshalb er zum Arzt gekommen ist, überhaupt zu äußern.
O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
Diese Podcast-Episode wird ermöglicht durch Dr. Lipp. Wir danken unserem Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Mein Name ist Katrin Strobel, ich bin Redakteurin der Medical Tribune und ich spreche heute mit Dr. Marc Weinert aus München. Herr Dr. Weinert, schön, dass Sie mein Gast sind.
Ja, vielen Dank, dass ich Gast sein darf.
Sie haben ja einen sehr spannenden Werdegang. Ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs überlegt, wie ich Sie am besten vorstelle. Und dann habe ich Sie gefragt, wie Sie das in der Regel machen. Und ich fand Ihre Antwort so charmant, dass ich Sie jetzt ganz gerne einfach bitten würde, mir das abzunehmen und einmal kurz zu erzählen, wer Sie sind.
Ja, mein Name ist Dr. Marc Weinert. Ich bin vom Hintergrund her ein Arzt aus dem letzten Jahrtausend und Oberarzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Notarzt. Und außerdem bin ich Kommunikationstrainer. Und das mache ich seit über 15 Jahren für Führungskräfte in der Medizin und in anderen High-Risk-Industries. Und das ist eher ein bisschen ungewöhnlich, dass ein Anästhesist auch was mit Kommunikation macht, weil normalerweise sind wir ja dafür bekannt, dass wir die Leute dazu bringen, dass sie nichts mehr sagen. Und als Kommunikationstrainer bemühe ich mich jetzt darum, dass die Leute besser miteinander sprechen.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, als Anästhesist bringen Sie die Menschen in der Regel eher zum Schweigen. Wie kamen Sie denn dann auf die Idee, sich mit Kommunikation zu beschäftigen?
Das kommt daher, dass ich schon sehr früh, nämlich 1999, mal ein Simulationstraining gemacht habe. Für die, die nicht wissen, wie Simulationstraining in der Medizin oder in der Anästhesie aussieht, da gibt es einen künstlichen OP. Und Anästhesisten haben Training in einem Simulator, ähnlich wie Piloten in einem Flugsimulator, mit einem künstlichen Patienten. Und die kriegen ein Briefing. Da ist jetzt ein Patient, der muss heute noch operiert werden. Und das sind seine Vorerkrankungen. Und das ist so die Vorgeschichte. Und jetzt mach mal Narkose. Und dann fängt man an, Narkose zu machen. Und im Laufe der Operation passiert dann irgendwas, eine Komplikation. Und die muss man dann lösen. Und das Ganze wird aufgezeichnet aus drei verschiedenen Kameraperspektiven und dauert so zwischen 15 und 20 Minuten. Und danach gibt es ein videoassistiertes Debriefing, wo man so sekundengenau anhalten kann. War denn das, was da passiert ist, wurde das richtig erkannt? Ist das nach Leitlinien behandelt worden? Aber das ist nur die Hälfte. Und die andere Hälfte ist, wie war die Teamführung? Wie war die Situationsawareness und wie war die Kommunikation? Und dass das so eine große Rolle spielt, weil man ist in dem Szenario nicht allein, sondern man hat Anästhesiepflegekraft und je nach Szenario auch noch mehrere Schauspieler oder andere Ärzte, die mitwirken. Und dass das so einen großen Einfluss hat auf das Outcome des Ganzen und dass man daran eben nicht alleine irgendein Problem lösen kann. Das ist mir damals erst bewusst geworden. Und ich habe damals medizinisch für meinen Ausbildungsstand eine akzeptable Leistung, sage ich jetzt mal, abgeliefert. Allerdings die anderen Sachen wie Führung, Situationsawareness, Kommunikation, da habe ich festgestellt, da war so deutlich Luft nach oben. Und dann habe ich mich gewundert, warum bringt mir das in der Klinik keiner bei? Oder warum reden wir darüber eigentlich überhaupt nicht? Und das ist jetzt fast 25 Jahre her. Und damals habe ich mich auf den Weg gemacht, weil ich gesehen habe, dass ich da viel rausholen kann, weil 99% unseres Trainings in der Aus-, Fort- und Weiterbildung ist meistens immer fachlicher Natur. Aber wenn was schief geht, dann ist in ungefähr 70% der Fälle die Kommunikation nicht ausreichend im Team oder mit den Patienten, denen ich auch mit zum Team rechne.
Ja, Sie hatten gerade schon gesagt, im Studium und in der Weiterbildung ist Kommunikation bislang eher ein untergeordnetes Thema. Dabei ist es eigentlich so wichtig. Also ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an so einen Patienten, der zum ersten Mal in eine bestimmte Praxis kommt. Er sieht den Arzt oder die Ärztin zum ersten Mal und der Patient soll nun einer vollkommen fremden Person erzählen, wie es ihm geht. Vielleicht sogar über etwas reden, was ihm unangenehm ist oder was ihn seelisch belastet. Sprich, er muss da ja jemandem vertrauen, der sich dieses Vertrauen bislang gar nicht erarbeiten konnte. Was kann man als Ärztin oder Arzt tun, um die Hemmschwelle für die Patienten da ein bisschen herabzusetzen?
Das ist ein sehr guter Punkt, dass Vertrauen eine unglaublich wichtige Rolle spielt im ärztlichen Gespräch. Und das ist für jeden Arzt, der ein Gespräch mit einem Patienten anfängt, der ihn zum ersten Mal sieht. Und das ist auch völlig egal, ob das in der Praxis ist oder im Krankenhaus. Und häufig hat man als Arzt natürlich einen Vertrauensvorsprung, weil man ist ja schon mal der Arzt.
Trägt einen weißen Kittel, hat irgendwie einen Doktortitel vielleicht und ja.
Ja, und dann ist die Frage, kann man den Vertrauensvorsprung sozusagen aufrechterhalten? Und kann man auf dem aufbauen, was man da schon hat? Und die beste Möglichkeit, sage ich jetzt mal, da sozusagen zu beginnen, ist tatsächlich das erste Mal, den Patienten ausreden zu lassen, wenn er anfängt zu sprechen. Da gibt es viele Studien über die letzten Jahrzehnte in unterschiedlichen Kontinenten, die eigentlich immer das Gleiche zeigen, dass beim initialen Arztkontakt der Patient zwischen 17, 12 oder auch schon mal nach 8 Sekunden unterbrochen wird und dann teilweise auch gar nicht dazu kommt, das ursprüngliche Anliegen, weshalb er zum Arzt gekommen ist, überhaupt zu äußern. Was auch nachvollziehbar ist, wenn man jemanden jetzt noch nicht kennt und sich sozusagen erstmal so ein bisschen warm reden möchte und vielleicht mit den Halsschmerzen anfängt, bevor man dann über die Hämorrhoiden anfängt zu sprechen.
Ja, Sie hatten es gerade schon gesagt, die Zeit ist ja wirklich begrenzt in der Sprechstunde. Und so mancher Patient lässt den Arzt ja gar nicht zu Wort kommen. Also ich stelle es mir auch schwierig vor, als Ärztin, als Arzt innerhalb relativ kurzer Zeit erstmal zu erkennen, mit welchem Typ Patienten habe ich es denn zu tun. Denn die einen wollen vielleicht erstmal länger selbst reden, die anderen brauchen vielleicht auch vom Ärztin, vom Arzt erstmal den Input. Die einen sind der Typ, der vielleicht auch gar nicht mehr aufhört zu reden, die muss man dann vielleicht auch bremsen. Haben Sie da einen Tipp?
Ja, tatsächlich. Also tatsächlich sogar mehrere. Und es ist völlig richtig, was Sie sagen. Die Patienten sind unterschiedlich und wo der eine zu wenig Informationen gibt, gibt der andere zu viel und muss sozusagen im sinnvollen Rahmen abmoderiert werden, damit die anderen, die draußen warten, auch noch dran kommen können und sich bei einem sozusagen nicht das interne Stressmeter langsam nach rechts dreht, weil der Patient Schwierigkeiten hat, das zu priorisieren, was er sozusagen sagen möchte. Und die Kunst dabei ist natürlich, und die Kunst wie bei jeder Anamnese, und das ist ja etwas, was wir täglich machen, die entscheidenden Sachen rauszuhören und die entscheidenden Fragen zwischendrin zu stellen. Spannend ist es, rauszufinden, bei wem stelle ich sozusagen welche Fragen. Also jeder, der viel klinischen Kontakt hat mit Patienten, und ich habe den, wenn ich in der Prämedikationsambulanz bin, dann habe ich zwischen 30 und 45 Patienten pro Tag. Das ist für niedergelassenen Kollegen, kann das wenig sein sogar, können deutlich mehr haben. Fachärztliche Praxis kann gerne mal 50 bis sogar 90 Patientenkontakte pro Tag hinkriegen. Da ist die Zeit extrem begrenzt und man kann nicht sagen, okay, gut, ich möchte jetzt wirklich, wenn ich beim Urologen bin, dann interessiert es denen wahrscheinlich relativ wenig, wann ich mir 1963 mal den kleinen Zeh gebrochen habe. Und das sozusagen rauszufinden und gut zu moderieren, die Anamnese, ist eine Kunst, die man lernen kann. Und manche brauchen am Anfang tatsächlich eine Minute ununterbrochenes, aktives Zuhören. Und wenn eine Minute kann ziemlich lang sein. Also nicht nur, wenn man die Luft anhält, sondern auch, wenn man jemanden zuhört und weiß, draußen warten noch andere Leute. Es ist aber 5 bis 6 Mal so lang, wie wenn man nach 10 Sekunden unterbricht. Und es ist erstaunlich, was da passieren kann, wenn man tatsächlich am Anfang so neugierig ist, dass man sagt, okay, gut, ich höre da jetzt wirklich eine Minute zu und ich investiere die Zeit. Weil wenn man dem Patienten die Zeit nicht gibt, dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass man nicht zu dem Thema kommt, weshalb eigentlich da ist, oder dass, wenn ich ihn unterbrochen habe, er nochmal von vorne anfängt. und es dann letztendlich noch mal länger dauert.
Das heißt, es kommt gar nicht so sehr drauf an, sehr viel Zeit mit dem Patienten zu verbringen oder sehr viel Zeit zu haben, denn die hat man ja de facto auch einfach nicht, sondern die erste Minute ist entscheidend. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt der Ein-Minuten-Arzt. Das könnte man jetzt ja so verstehen, dass man in einer Minute alles leisten kann. Aber das geht wahrscheinlich genau darauf zurück, was Sie gerade beschrieben haben. Es kommt vor allem auf die ersten 60 Sekunden an.
Ja, so ist es. Es ist ja so, dass wir alle die Arbeitsverdichtung spüren. Im Medizinsektor, in der Pflege, aber letztendlich überall. Und wir sollen immer mehr machen in immer kürzerer Zeit. Und deshalb habe ich so ein bisschen den provokativen Titel gewählt, der Ein-Minuten-Arzt. Es geht nicht darum, einen Patienten in einer Minute zu behandeln. Das wäre Quatsch. Sondern es geht darum, innerhalb von einer Minute oder drunter eine Beziehung zu dem anderen aufzubauen, die sozusagen das Öl ist in dem Getriebe, was dann danach kommt. Und man hat in der ersten Zeit die Möglichkeit, entweder Sand ins Getriebe zu streuen oder Öl. Und wenn die Vertrauensbasis da ist und wenn eine gute Beziehung aufgebaut ist am Anfang, dann geht alles danach leichter und auch schneller. Das heißt, tatsächlich ist es so, wenn man sich am Anfang Zeit nimmt, dann ist man am Ende tatsächlich schneller fertig mit den Sachen. Mhm. Und es passieren weniger Fehler.
Sie hatten gerade von Sand im Getriebe gesprochen und ja auch schon ein Beispiel dafür genannt, wenn man den Patienten gleich am Anfang unterbricht. Was wären denn noch so Negativbeispiele, womit man sich das Vertrauen, das man zuerst mal geschenkt bekommt als Arzt, gleich wieder selbst wegnimmt?
Also ein ganz banales Beispiel, wo ich denke und wo viele denken, das sei eigentlich gar nicht erwähnenswert. Es ist aber tatsächlich so, dass ich immer wieder zurückgespiegelt kriege, wenn ich über mein Buch oder was ich so mache mit Menschen spreche. Und jeder Mensch ist ja letztendlich auch Patient. Jeder Arzt ist letztendlich auch Patient. Sagt, jetzt wo du sagst, mir ist was passiert, das glaubst du nicht. Und dann höre ich mir das an und dann sage ich, erstens glaube ich dir das und zweitens bist du leider nicht die Ausnahme, was oft diesem eigenen persönlichen Zeitdruck geschuldet ist, den man hat, wenn man in unserem Gesundheitssystem arbeitet. Und ein Beispiel, wie man sich wirklich gut und wirklich schnell verscherzen kann, ist, wenn man sich nicht vorstellt und auch seine Funktion nicht vorstellt. Das ist natürlich in der Hausarztpraxis was anderes wie im Krankenhaus. Aber auch in einer größeren Gemeinschaftspraxis kann es sein, dass es schon notwendig ist, dass wenn man das erste Mal einen Patienten sieht, dass man sozusagen sich und seine Funktion vorstellt. Und ich habe gerade letzte Woche mit einer Kollegin gesprochen, die auch zu einer Fachärztin gegangen ist und gesagt hat, und da ist mir auch was passiert. Ich komme dahin mit diesem Problem und das war ein delikates Problem und deshalb ging ich speziell zu ihr und sie stellt sich nicht vor. Und wenn du wissen willst, sagte sie, wie man innerhalb von 10 Sekunden sämtliches Vertrauen verlieren kann, dann stellst du dich das nächste Mal nicht vor.
Ja, klingt so einfach. Aber ja, wahrscheinlich sind es in der Regel die Kleinigkeiten, die es zu beachten gilt. Und ja.
Ja, es gibt noch ein anderes Beispiel, wo ich mit einem Verwandten in einer Notaufnahme war und der hat ein CT von der HWS bekommen, weil er gestürzt war. Und starke Schmerzen im Nacken. Und dann kommt ein Mann rein, der sich nicht vorstellt, der sonst auch nicht viel sagt, setzt sich an den Computer, klickt das CT durch, schaut in den Computer und sagt, Sie haben ja das CT bekommen, das ist gebrochen, wir operieren Sie dann am Montag und geht wieder. Das war der leitende Oberarzt der Neurochirurgie, wie wir dann nachher erfahren haben. Und wie er dann auch erfahren musste, dauert das, was er jetzt gedacht hat, kann er an Zeit sparen, wesentlich länger nachher. Weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient sich jetzt dort operieren lassen möchte? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit und das Vertrauen in diesen Arzt, den er an seine Halswirbelsäule lassen soll, in 3 Tagen? Gering,
ja,
würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, das erinnert mich so an das klassische Hausarzt-Setting, was wahrscheinlich jeder Patient so oder so ähnlich auch schon mal erlebt hat. Und da muss man gar nicht so weit gehen. Das war jetzt gerade schon wirklich überbringen schlechter Nachrichten mehr oder weniger oder schon mal drauf vorbereiten, was noch so passieren könnte. Ich denke da an den Patienten, der sitzt im Sprechzimmer, fängt an zu erzählen und die Ärztin oder der Arzt fängt an zu tippen nebenbei und macht dann schon mal einen Teil der Dokumentation. Und dann weiß man als Patient gar nicht, spreche ich jetzt weiter? Warte ich, bis er fertig ist? Störe ich gerade irgendwie? Soll ich lieber ruhig sein? Wie geht man denn als Ärztin oder Arzt mit diesem Dilemma um? Sie hatten es vorhin ja auch schon gesagt, es wird alles immer weiter verdichtet. Man muss eigentlich schon während der Sprechstunde mit der Dokumentation anfangen. Für den Patienten ist das mitunter eher unangenehm.
Ja, das ist richtig. Das ist auch ein tatsächlich nicht gelöstes Problem. Die Kollegen von uns und Kolleginnen, die mit 10 Fingern schreiben können, für die ist es oft einfach, wenn sie das selbst sozusagen schnell schreiben. Manche machen sich handschriftliche Notizen. Wenn sie so schreiben wie ich, dann kann das nach 3 Jahren durchaus schwierig sein, das nachher wieder zu entziffern. Außerdem widerspricht das ungefähr allem, was wir uns so an Digitalisierung vorstellen. Gleichzeitig zu diktieren ist auch eine Schwierigkeit. Ich selber mache das so, dass ich hin und her pendel, sozusagen zwischen den 2 Sachen, weil die Sache tatsächlich zu schreiben und zuzuhören, das sind 2 unterschiedliche Dinge. Und wenn ich jetzt keine Ausbildung als Stenotopistin habe, und die habe ich nicht, und ich wüsste jetzt auch nur ganz wenige Kolleginnen oder Kollegen, die das haben, dann mache ich Multitasking. Und Multitasking kommt ursprünglich aus der Computerbranche, der Begriff für einen Chip, der so schnell ist, dass er 2 Dinge so bearbeiten kann, dass es aussieht, als würde er das gleichzeitig tun. In Wirklichkeit springt auch der Chip zwischen den beiden Aufgaben hin und her, so wie wir das auch machen. Und in vielen Studien ist inzwischen nachgewiesen, dass Multitasking zwar den Anschein erweckt bei einem, der es tut, man wäre effektiver, in Wirklichkeit macht man aber 2 Dinge schlechter.
Das heißt, Sie trennen dann zwischen jetzt spreche ich mit dem Patienten, jetzt höre ich zu und jetzt wende ich mich für ein paar Sekunden ab und schreibe das Gesprochene auf.
Ja, genau.
Wäre es sinnvoll, das in irgendeiner Form dann zu verbalisieren, dem Patienten zu sagen, Moment, ich schreibe das jetzt kurz auf, sprechen gleich weiter, dass der dann auch weiß, was er tun soll?
Tatsächlich ist es so, dass die meisten das auch ganz völlig nonverbal verstehen, weil in dem Moment, wo ich zuhöre, wo ich jemand anschaue und offen bin und Offenheit sozusagen signalisiere fürs Zuhören, höre ich zu. Und in dem Moment, wo ich sozusagen aufschreibe, wo ich mich wegdrehe, wo ich mich dann auf die andere Sache konzentriere, ist es meistens dann auch relativ klar, dass ich jetzt was anderes mache. Und wir schreiben ja währenddessen auch keine Romane.
Sie haben es gerade gesagt, man muss es hinbekommen, dem Patienten das auch zu vermitteln, sodass ihm klar ist, jetzt spreche ich mit Ihnen und jetzt gerade nicht. Das ist ja nicht das Einzige, was man vermitteln muss. Stichwort Empathie. Ist ja wahnsinnig wichtig, dem Patienten zu zeigen, ich verstehe Sie, ich nehme die Probleme ernst und so weiter. Können Sie dazu was sagen? Beziehungsweise ich zitiere mal aus Ihrem Buch.
Gerne.
Da unterscheiden Sie auch zwischen Empathie und Mitgefühl. Können Sie gerne gleich auch noch was dazu sagen. Und Sie schreiben, Mitgefühl ist kein Dessert nach dem Hauptgericht erstklassiger medizinischer Versorgung. Mitgefühl ist essentiell für gute Patientenversorgung.
Also der entscheidende Punkt dabei, und das ist wirklich eine ganz entscheidende Sache, ist, dass Empathie und Mitgefühl 2 unterschiedliche Sachen sind, die unterschiedliche Auswirkungen auf den Patienten und auf uns haben. Mitgefühl bedeutet mitfühlen und den Drang haben, tatsächlich das Leid zu lindern, etwas zu tun. Und Empathie alleine bedeutet nur mitfühlen. Und auch das ist inzwischen in der Literatur gut untersucht, dass da unterschiedliche Dinge im Gehirn ablaufen. Und beim einen Empathie, wenn man nur Empathie hat, also wenn man nur mitfühlt, dann verstärkt das sozusagen das eigene Leid und gleichzeitig hat man eine Art Ohnmachtsgefühl dabei. Und das ist schön nachgewiesen, dass das eine erhöhte Wahrscheinlichkeit oder ein erhöhtes Risiko für Burnout mit sich bringt. Und das ist einer der Gründe, warum in den sozialen Pflege- und Medizinberufen Burnout eine größere Rolle spielt als in anderen Berufen, weil da häufig Menschen arbeiten, die ein hohes Maß an Empathie mitbringen, deshalb auch schon diesen Beruf gewählt haben. Und allerdings der Unterschied zwischen Mitgefühl und Empathie einerseits nicht so besonders klar ist und andererseits man auch das Gefühl hat, dass man vielleicht nichts tun kann. Hingegen, wenn man Mitgefühl hat, also das sozusagen das Leid des anderen fühlen kann, aber gleichzeitig das Bedürfnis und auch die Möglichkeit, was zu tun, wobei das nicht bedeutet, dass man damit auch erfolgreich ist, sondern nur, dass man tatsächlich auch den Drang hat zu handeln, trägt zur Resilienz bei, weil das eine Säule der Resilienz ist, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und dementsprechend sind Empathie und Mitgefühl zwei unterschiedliche Sachen. Zu viel Empathie kann zu Burnout führen. Viel Mitgefühl ist ein Resilienzfaktor und wirkt Burnout entgegen.
Sprich, zu viel Empathie ist dann zu viel Stress, den man nicht abbauen kann. Also man geht danach dann nicht joggen, sondern es bleibt irgendwie drin und führt dann am Ende im schlimmsten Fall zu Burnout und Depression.
Mhm, ja.
Interessante Abgrenzung, war mir so nicht klar.
Ja, also das ist auch in der Literatur, wird jetzt sozusagen erst dran gearbeitet, tatsächlich die Begriffe zu trennen, weil sich tatsächlich auch im Gehirn unterschiedliche Areale beteiligt sind und unterschiedliche Sachen abspielen. Und vielleicht, das ist ein bisschen ein älteres Experiment, aber es gibt Experiment mit Hunden und der gelernten Hilflosigkeit. Und zwar hat man Hunde festgebunden auf einer Platte, wo sie Elektroschocks bekommen haben und sie gelernt haben, dass sie da nicht wegkommen. Und nachdem sie das gelernt haben, hat man sie auch wieder auf diese Platte, aber nicht mehr festgebunden. Und auch wenn sie dann die Elektroschocks bekommen haben, obwohl sie weggehen konnten, sind sie es nicht, weil sie die Hilflosigkeit gelernt haben. Und Ähnliches passiert, wenn man sozusagen nur leidet, ohne tatsächlich den Drang zu handeln zu haben. Das ist auch ein entscheidender Faktor für posttraumatische Belastungsstörungen.
Hm. Man bleibt gefangen im Leid sozusagen und sieht selbst keine Möglichkeit, da rauszukommen.
Genau, und hat eine subjektive oder auch tatsächliche Hilflosigkeit oder diese erfahren in einer Situation. Und das kann man zum Beispiel auch bei Soldaten mit Auslandseinsätzen beobachten, dass die Soldaten, die in Kampfhandlungen verwickelt waren, weniger Risiko für posttraumatische Belastungsstörungen haben, als die, die nur stationiert waren und mehrere Monate in einem Lager die ganze Zeit in dem Gefühl von Gefahr waren, aber ohne aktiv was dagegen tun zu können. Während die Soldaten, die in Kampfhandlungen verwickelt waren, hatten halt das Gefühl der Gefahr, klar, aber auch das Gefühl, dass sie aktiv darauf einwirken können. Und das war für mich tatsächlich recht augenöffnend, als ich mich mit einem Psychiater unterhalten habe, der sich sehr viel mit dem Thema posttraumatische Belastungsstörung beschäftigt.
Ja, absolut. Man würde wahrscheinlich erstmal vom Gegenteil ausgehen. Ich wäre vom Gegenteil ausgegangen. Aber so wie Sie es jetzt erklären, klingt es für mich durchaus auch logisch, ja. Ich würde gerne nochmal über den Faktor Zeit sprechen. Das ist ja auch eine Frage der Vergütung. In der Regel kann es sich ein Kassenarzt nicht leisten, seinen Patienten viel Zeit einzuräumen.
Ja.
Und zwar wirklich finanziell nicht leisten, weil die sprechende Medizin im Abrechnungssystem nicht angemessen abgebildet ist. Wie groß ist das Problem aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht als Kommunikationstrainer ist das Problem riesig. Ich finde, da kann man nicht genug drüber sprechen und auch nicht lange genug.
Ja, deswegen machen wir das heute.
Es ist so, wenn ich 7 Minuten habe, um mich mit einem Patienten in der Prämedikationsambulanz zu unterhalten, für Anamnese, für Aufklärung, für körperliche Untersuchung, dann können die 7 Minuten schon Luxus sein im Vergleich zu einer Hausarztpraxis oder beim Facharzt. Und im Vergleich zu anderen Ländern, in England sind 15 Minuten vorgeschrieben, also tatsächlich vorgeschrieben für den Erstkontakt mit einem Patienten beim GP, also beim Hausarzt. Das ist schon mal das Doppelte. Und in Neuseeland sind es für dieselbe Situation 30 Minuten vorgeschrieben. Und der kann auch nicht mehr Patienten am Tag haben dann, als diese Zeit sozusagen möglich machen. Und wenn ein Patient sehr kompliziert ist aufgrund seiner Vorerkrankung, und das ist ja je nach, sage ich jetzt mal, Fachrichtung, ist das sozusagen bei uns schon per Definition so, da wird dann in Neuseeland teilweise noch der zweite Termin geblockt, sodass man dann tatsächlich eine Stunde hat. Sowas hier zu fordern, ist natürlich illusorisch und das wird leider nicht funktionieren. Allerdings ist es ja wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, wir bräuchten einfach mehr Zeit und bessere Vergütung für das, was wir tun, weil die Worte, die wir wählen, die sind wirksam und teilweise je nach Erkrankung das Wirksamste, was wir dem Patienten anbieten können, beziehungsweise auch etwas sehr Schädliches, was wir ihm anbieten können, wenn wir die falschen Worte wählen. Ein Aspekt des Placebo, der böse Bruder davon, der Nocebo. Ich weiß nicht, ob das schon mal in Erwähnung war hier im Podcast.
Bislang nicht.
Dann würde ich dazu gerne meine Lieblingsstudie erwähnen.
Ja, gerne.
Und zwar war das eine Studie, wo die einzige Intervention war, wie das neue Medikament dem Patienten angeboten wurde. Es waren durch die Bank 50-jährige Männer, drei Gruppen. Und der ersten Gruppe wurde gesagt, sie haben neu diagnostiziert einen Bluthochdruck. Das ist die Tablette, die sie dagegen nehmen müssen, einmal morgens. Und in zwei Wochen sehen wir uns wieder. Falls es irgendwelche Nebenwirkungen gibt, sagen Sie es mir in zwei Wochen. Die zweite Gruppe, sie haben Bluthochdruck. Das ist die Tablette, die sie nehmen müssen, einmal morgens. Das ist ein Beta-Blocker. Falls sie irgendwelche Nebenwirkungen verspüren, sagen Sie es mir in 14 Tagen. Dritte Gruppe, sie haben Bluthochdruck. Das ist die Tablette, das ist ein Beta-Blocker. Der kann Erektionsstörungen machen. Falls Sie das bemerken, sagen Sie es mir in zwei Wochen. Nach zwei Wochen hatten in der ersten Gruppe 6% Erektionsstörung, die Sie angegeben haben, in der zweiten Gruppe 16 und in der dritten Gruppe 36%. Der einzige Unterschied war, wie man diese Tablette sozusagen verkauft hat. Alle drei Gruppen hat man gesagt, das ist kein Problem, wir können das behandeln. Hier ist ein Medikament gegen Erektionsstörung. Das ist Sildenafil. Das wirkt eigentlich. In allen drei Gruppen war das Medikament zu 100% erfolgreich, die Erektionsstörung zu beheben. Jetzt stellt sich aber raus, keine der Gruppen hat einen Beta-Blocker erhalten. Alle drei Gruppen haben nur Placebo bekommen. Und keine der Gruppen hat im Nachhinein Sildenafil erhalten, sondern nur Placebo. Das heißt, je nachdem, wie wir unsere Worte wählen, haben wir einen ganz erheblichen Einfluss darauf, was sich bewegt.
Sehr eindrückliches Beispiel. Wenn Sie sich auf eine Sache beschränken müssten, die Sie allen Hausärztinnen und Hausärzten in Bezug auf Kommunikation ans Herz legen möchten, was wäre das?
Wenn ich mich auf eine Sache beschränken würde, dann würde ich sagen, jeden Tag immer wieder neugierig sein. Weil wenn jemand zu mir kommt und ich mir denke, ich weiß jetzt schon, was passiert und ich weiß, was er mir sagen will, dann höre ich nur von dem, was ich mir schon gedacht habe, aber noch nicht von dem, was vielleicht sonst noch da sein kann. Und Neugierde jeden Tag neu und bei jedem Menschen neu ist das, was Interaktionen spannend macht, auch für mich. Und ich würde sagen, das ist das, was mir auch am meisten hilft, wenn ich Interaktionen habe mit Menschen oder Patienten oder Kollegen, wo ich mir denke, das sollte mich jetzt eigentlich aufregen. Und dann bin ich neugierig. Dann bin ich neugierig, warum denkt er so? Was ist der Hintergrund? Woran liegt das? Und dann höre ich aufmerksamer zu und der andere merkt, dass ich ihm tatsächlich zuhöre und dass ich neugierig bin und ist dadurch auch offener für das, was dann von mir kommt.
Ja, Herr Dr. Weinert, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch und die vielen Tipps. Danke, dass ich heute mit Ihnen sprechen durfte und Sie Gast in unserem Podcast waren.
Der Dank ist ganz meinerseits.
Wir hoffen, dass auch Sie das Gespräch interessant fanden und Sie einige der Tipps und Tricks für sich und Ihre Praxis mitnehmen konnten. Weiterführende Informationen und Links finden Sie in den Shownotes der Folge. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Spotify oder auf einer der anderen gängigen Podcast-Plattformen. Auch in den kommenden Folgen von O-Ton Allgemeinmedizin geht es um spannende Themen. In der nächsten Folge haben meine Kolleginnen Isabel Orlela und Dr. Susanne Gallus Dr. Sibylle Winter von der Charité zu Gast. Mit ihr sprechen sie über das Thema Verdacht auf Kindesmissbrauch. Weitere Berichte zu diesen und anderen Themen finden Sie unter www.medical-tribune.de. Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.